Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Dem Frankfurter Oberbürgermeister wird Korruption und Sexismus vorgeworfen. Doch allen Rücktrittsforderungen zum Trotz will der SPD-Politiker seinen Posten nicht räumen. Mehr dazu gleich bei Deutschland heute. Außerdem, sind Kruzifixe in bayerischen Behörden verfassungskonform? Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof verhandelt zur Stunde über den Kreuzerlass. Und in Thüringen kämpft die FDP um ihre parlamentarischen Rechte. Seit genau 2 Monaten ist der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann von der SPD wegen möglicher Vorteilsannahme angeklagt. Die Vorwürfe im Detail. Feldmanns Ehefrau soll als Mitarbeiterin der Arbeiterwohlfahrt überzogene Gehaltszahlungen bekommen und die AWO im OB-Wahlkampf 2018 Spenden für Feldmann gesammelt haben. Insgesamt soll die AWO in Südhessen einen 2-stelligen Millionenbetrag zweckentfremdet haben. Doch damit nicht genug. In den letzten Tagen hat Peter Feldmann durch sexistisches und eitles Verhalten das Vertrauen auch seiner eigenen Partei verloren. Die SPD fordert nun seinen Rücktritt. Heute hat sich Frankfurts OB dazu erklärt. Zugeschaltet ist unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau. Herr Fittgau, warum ist Peter Feldmann nicht zurückgetreten?
Weil er nochmal betont hat, Frau Hennen, er sei nicht korrupt, er sei nicht schuldig im AWO-Skandal. In Sachen Sexismusvorwürfe hat er allerdings eingeräumt, da sei was dran. Er habe tatsächlich in diesem Flugzeug, gibt ja auch ein Videodokument dazu, auf Kosten der Flugbegleiterinnen Herrenwitze gemacht, die politisch überhaupt nicht gingen. Und das räumt er heute ein.
Um ehrlich zu sein, ich war selbst erschrocken, als ich das Video aus dem Flieger gesehen habe. Wie Sie wissen, bin ich Vater zweier wunderbarer Töchter. Ich tue alles dafür, dass aus ihnen starke Frauen werden. Auch deshalb war es falsch. Ich kann nur noch einmal aus tiefstem Herzen um Entschuldigung bitten, vor allem bei den Betroffenen selbst. Es kommt nicht mehr vor. Mir tut es auch leid, dass beim Eintracht-Empfang am Donnerstag der Eindruck entstanden ist, es sei um mich und nicht um die Mannschaft gegangen, die in Sevilla wirklich etwas sehr Großes, etwas Gigantisches geleistet hat. An diesem Abend sind mir als überzeugten Eintracht-Fan die Gäule durchgegangen. Ich wollte den Pokal unbedingt anfassen.
Und er wollte den Pokal nicht nur anfassen, Frau Hennen, sondern hat sich den gegriffen, hat den Fußballern den Pokal weggenommen, das alles vor laufenden Kameras. Also hat sich wirklich daneben benommen und so hat deswegen jetzt quasi von Eintracht Frankfurt auch Stadionverbot bekommen.
Es wird nun über einen Abwahlantrag gegen Peter Feldmann gesprochen. Wie läuft der ab?
Ja, er tritt ja nicht freiwillig zurück. Das hat er heute nochmal deutlich gemacht. Er will sich jetzt die nächsten Monate öffentlich wieder zurückhalten. Das hatte er schon mal versprochen. Da er aber nicht freiwillig zurücktritt, obwohl alle Parteien, bis auf die Linkspartei, die hinter ihm steht, aber alle anderen Parteien, seine eigene Partei, fordern diesen Rücktritt. Er macht es aber nicht. Es bleibt eigentlich nur ein Abwahlantrag, das haben sie gesagt. Das ist allerdings kompliziert. Da muss man nämlich 30% der Wahlberechtigten in Frankfurt hinter sich bringen, hinter einen solchen Abwahlantrag. Das sind 150.000 Menschen. Und wenn man bedenkt, dass bei dem zweiten Wahlgang der OB-Wahl, der letzten OB-Wahl, diese 150.000 knapp erreicht wurden. Insgesamt ist das ein hohes Quorum. Es gibt dennoch eine Diskussion, dass man es macht, damit man so eine Art Plebiszit hat. Also wenn es 120.000 Stimmen für eine Abwahl wären, wäre ja auch schon ein deutliches Zeichen. So wird gerade diskutiert hier in Frankfurt.
Eine Abwahl hätte also hohe Hürden. Und wie sehr schadet Feldmann mit seinem politischen Starrsinn, wollen wir das mal so nennen, der politischen Kultur in Frankfurt jetzt?
Ja, die Zeitungen hier in Frankfurt sprechen schon von einer Schande für Frankfurt. Der Oberbürgermeister sei eine Schande für Frankfurt, so die Frankfurter Rundschau beispielsweise. Und wirklich alle Parteien, bis auf die Linkspartei, die stehen noch hinter ihm, weil er sozialpolitisch eben auch einiges bewirkt habe in Sachen Mieterschutz, auch in Sachen Kita-Ausbau. Aber alle anderen Parteien, einschließlich der SPD, seiner eigenen Partei, wollen seine Abwahl. Das ist schon ein politischer Schaden, der die Stadt, aber auch die ganze Region trifft.
Und nächstes Jahr sind Landtagswahlen in Hessen. Welche möglichen Auswirkungen hat der Fall Feldmann?
Ja, die Landesvorsitzende hier in Hessen, das ist Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, die natürlich auch kein Interesse daran hat, dass die größte Stadt Hessens, Frankfurt, hier mit einem solchen politischen Skandal weiter belastet ist. Sie überlegt ja auch, ob sie möglicherweise wieder zurückkommt nach Hessen und als Ministerpräsidentin, Kandidatin antritt. Auch das ist ja offen. Und wenn sie ein solches Problem hat in dieser Stadt Frankfurt, das belastet sie natürlich auch für den Wahlkampf.
Rücktrittsforderungen an Frankfurts Oberbürgermeister, unser Korrespondent Ludger Fittgau mit Einzelheiten. Es war eine der ersten Amtshandlungen von Markus Söder als Ministerpräsident im Frühjahr 2018, der Kreuzerlass. Eine Verwaltungsvorschrift, die besagt, dass im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzubringen sei. Söder argumentierte, das Kruzifix sei ein Bekenntnis zu Werten wie Toleranz, Nächstenliebe und Menschenwürde. Aber wird mit dem Kreuz in Behörden nicht gegen das Neutralitätsgebot verstoßen? Darüber verhandeln gerade jetzt zur Stunde die Verfassungsrichter in Bayern. Geklagt haben der Bund für Geistesfreiheit und mehrere Einzelpersonen, darunter der Liedermacher Konstantin Wecker.
Im Einwohnermeldeamt in Wolfratshausen hängt es, im Familiengericht München auch, im Bayerischen Innenministerium ebenfalls und im Rathaus in Miesbach sowieso. Das Kreuz.
Das ist eine typisch bayerische Geschichte,
sagt Asunta Tameleo, Vorsitzende des Bundes für Geistesfreiheit in München. Tameleo meint den bayerischen Kreuzerlass.
Stellen Sie sich mal vor, Sie machen sowas unter anderem in der Bundeshauptstadt. Das wird, ich glaube, da wird sich kein Mensch danach umdrehen. Das geht überhaupt nicht.
In Bayern aber geht das. Zumindest bis heute. Seit 4 Jahren steht im Paragraph 28 der Geschäftsordnung für die Behörden im Freistaat, Zitat, im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes ist als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzubringen. Zitat Ende. Die Journalistin Anna Klaus, damals Bayern-Korrespondentin des Spiegel, erinnert sich noch gut an den Tag, an dem Markus Söder die Vorschrift verkündete. 1 Dutzend Kameraleute und Fotografen lichten den bayerischen Ministerpräsidenten an diesem Tag ab, der ein Metallkreuz neben das Tor der bayerischen Staatskanzlei hängt.
Markus Söder kommuniziert ja nie nur mit Worten, sondern immer auch mit Bildern. Und für diesen Kreuzerlass hat er sich so ein besonders skurriles Bild ausgedacht. Da sah man ihn mit einem von Schatten durchfurchten Gesicht, wie er mit ganz ernstem Blick ein Kreuz an die im Eingangsbereich der Bayerischen Staatskanzlei hämmert.
Söders Gesicht wirkt im grellen Blitzlicht der Fotografen so dämonisch, dass der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen stichelt, ihn erinnere das Bild an einen Vampirfilm. Was für Söder aber noch problematischer ist als der Spott von Kollegen, die Reaktionen auf seinen Kreuzerlass sind überwiegend negativ.
Bloß weil das jeder meint, das hat doch für ihn irgendeinen Vorteil, soll das bringen, oder? Politisch oder sonst was.
Braucht es nicht, finde ich. Um andere Probleme, glaube ich.
Ich finde es schade, dass der Herr Söder eine seiner ersten Aktionen sowas Komisches macht. Also mir hat es nicht gefallen.
Nee, also da bin ich nicht für.
Das können hinhängen, was lustig sind. Das sollte nur jeder entscheiden können für sich und nicht aufoktroyiert werden vom Staat.
Überraschend war schon, dass sogar die Kirchen Protest gegen diesen Kreuzerlass angemeldet hat. Und damit konnte wirklich niemand rechnen.
Sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche lehnen den Kreuzerlass ab. Münchens Erzbischof Kardinal Marx stört sich an der Aussage von CSU-Chef Söder, das Kreuz sei ein kulturelles Symbol. Für Marx ist es das Symbol des Christentums. Nun rächt sich, dass Söder die Kirchen weder vorab informiert noch eingebunden hat. Zur Streitschlichtung schlägt er einen runden Tisch vor, den es aber bis heute nicht gegeben hat. Denn die Kirchen werfen Söder damals, kurz vor der bayerischen Landtagswahl, politische Spielchen vor, erinnert sich Journalistin Anna Klaus.
Offensichtlich hat er sich damals vorgenommen, seine Partei ein bisschen konservativer, kerniger, christlicher auszurichten. Vermutlich auch, um die AfD so ein bisschen rechts zu überholen.
Der bayerische Ministerpräsident tut in dieser Situation das, was er bei Gegenwind oft macht. Er rudert zurück und verkündet, man werde die Vorschrift nicht kontrollieren. Keine der rund 1100 bayerischen Amts- und Dienststellenleiterinnen werde bestraft, wenn sie oder er kein Kreuz aufhängen. Aber die Vorschrift bleibt. Und deshalb beschließt Assunta Tamileo vom Bund für Geistesfreiheit damals zu klagen.
Wir sind ja jetzt im Stand einer Normenkontrollklage. Das heißt, wir sind am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, der prüfen soll, ob dieser bayerische Sonderweg, dieser Kreuzerlass Bestand hat. Aus unserer Sicht ist das in einem weltanschaulich neutralen Staat nicht zulässig. Und da weiß man in Bayern auch nie so recht, was dann passiert.
Tamileo wird heute als Klägerin in der mündlichen Anhörung sitzen und ihren Standpunkt vertreten. Sollte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ihre Klage ablehnen,
dann bleibt ja in einem Rechtsstaat wie dem unseren der Weg bis vors Bundesverfassungsgericht. Und da sind wir ja auch nicht zum ersten Mal.
Markus Söder wird heute nicht persönlich vor Gericht erscheinen, um seinen Kreuzerlass zu begründen. Sollte er verlieren, wird er das Thema totschweigen, glaubt Tamileo. Sollte er aber gewinnen, werde Söder eine Siegesrunde drehen.
Ja klar, natürlich. Also wenn der da durchkommt, also der Freistaat, dann gibt's garantiert eine Pressekonferenz. Also das kann ich Ihnen sagen.
Söder sucht derzeit händeringend Erfolge. Seine Beliebtheitswerte sind schwach. In Umfragen liegt die CSU unter 35%. Im kommenden Jahr sind Landtagswahlen in Bayern. Für Söder eine Schicksalswahl, wie er den Urnengang nennt. Söder will voll auf die Bayern-Karte setzen. Gut möglich, dass er im Wahlkampf erneut auf Ideen kommt, die, wenn überhaupt, nur Bayern verstehen, während der Rest Deutschlands den Kopf schüttelt. Wie über den Kreuzerlass, findet Assunta Tamileo.
Ich denke mir, für die Nordlichter hat es ja auch hohen Unterhaltungswert, weil mit solchen Problemen müssen sie sich gar nicht rumschlagen.
Ist der bayerische Kreuzerlass verfassungskonform? Hintergrundinfos von Michael Watzke. Es läuft nicht rund für die FDP. Herbe Verluste bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Die Regierungsbeteiligung in beiden Ländern dahin. Blicken wir in den Osten Deutschlands, dann hatten dort die Liberalen immer einen schweren Stand. Im Thüringer Landtag hat die FDP nach dem Austritt einer Abgeordneten im Herbst ihren Fraktionsstatus verloren. Nun sind die Liberalen vors Landesverfassungsgericht gezogen, um ihre parlamentarischen Rechte klären zu lassen. Ich bin dazu verbunden mit unserem Thüringen-Korrespondenten Henry Bernhard. Worum geht es im Kern?
Im Kern geht es darum, dass die FDP im vergangenen Jahr ja geschrumpft ist. Sie sagten ja schon, aus 5 Abgeordneten wurden 4 und das reicht eben nicht mehr für eine Fraktion. Dann ist es nur noch eine Gruppe. Daraufhin bekommt die FDP nun deutlich weniger Geld für ihre parlamentarische Arbeit. Das Problem ist, die Gruppe ist als solche in der Verfassung nicht explizit aufgeführt, anders als die Fraktionen, also auch nicht deren Rechte. So musste sozusagen der Landtag erstmal festlegen, wie viel Geld die FDP dann bekommen solle. Das Abgeordnetengesetz wurde geändert. Es gibt jetzt für die FDP rund 1 Million Euro pro Jahr statt vorher 1,9 Millionen, also gut die Hälfte nur noch. Die FDP selbst möchte eigentlich am liebsten 80% der früheren Zuwendungen haben. Sie bekommen jetzt aber auch keinen Dienstwagen mehr, geringere Zuschläge für Sprecher und so weiter. Aber auch inhaltlich ist es anders geworden. Sie haben weniger aktuelle Stunden, wo sie ihre eigenen Themen nach vorn bringen können. Und das Grundargument der FDP ist ja, wir haben Verantwortung für die Wähler, auch mit weniger Abgeordneten und müssen ordentlich unsere Arbeit machen können. Und gutes Personal ist teuer, also brauchen wir auch mehr Geld.
Wie reagiert denn der Thüringer Landtag auf die Forderungen der Liberalen?
Ziemlich straff, muss ich sagen. Die Rechtsvertreter des Landtages sagten, die FDP-Gruppe sei eben keine 80%-Variante der früheren Fraktionen. Es sei eben auch kein Zufall, ob man die 5% überspringt oder nicht. Und die FDP ist ja gerade mit 5,01%, glaube ich, in den Landtag reingekommen damals. Und die haben sie halt jetzt nicht mehr mit weniger Abgeordneten. Ein Austritt einer Abgeordneten aus der Fraktion sei auch kein Zufall. Das sei eben ein qualitativer Sprung nach unten. Und da müsse man sich auch damit arrangieren. Man hat dann noch auf die Bedeutung der Fraktionen in der Thüringer Verfassung verwiesen. Die ist ja Anfang der 90er Jahre geschrieben worden. Im Grundgesetz werden Fraktionen zum Beispiel gar nicht erwähnt. In der Thüringer Verfassung haben sie eine besondere Bedeutung. Sogar die Mindestgröße ist in der Verfassung festgelegt. Und dann wurde gesagt vom Landtag, wir sind hier in Weimar, also die Erinnerung an die Weimarer Republik auch. In Weimar sitzt jetzt der Landesverfassungsgerichtshof. Es besteht immer die Gefahr der Zersplitterung von Fraktionen und damit auch die Gefahr der Zersplitterung des Parlaments. Und eine bessere Ausstattung von parlamentarischen Gruppen würde ja geradezu Anreize schaffen, die zentrale Rolle der Fraktionen weiter auszuhöhlen. Und das sei gegen den Willen der Verfassungsväter und auch Verfassungsmütter. Also die Fraktionen sollen beieinander bleiben und die Gruppe soll die Ausnahme bleiben.
Der Sprecher der FDP-Gruppe im Thüringer Landtag, das ist ja ausgerechnet Thomas Kemmerich. Wir erinnern uns, vor 2 Jahren war er mit Hilfe der AfD zum Ministerpräsidenten Thüringens gewählt worden. Er war gerade mal 3 Tage im Amt. Hat die heutige Verhandlung eigentlich noch mit den Vorkommnissen von damals zu tun?
Definitiv. Ute Bergner ist ja die Abgeordnete, die letztes Jahr die FDP und auch die Fraktion verlassen hat. Das ist eine Folge der Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten. Ute Bergner allerdings, muss man sagen, fand nicht, dass er sich nicht hätte wählen dürfen, sondern dass er nicht hätte zurücktreten dürfen, dass er also sein Amt hätte behalten sollen. Sie hat dann eine eigene Partei gegründet. Sie liegt so zwischen FDP und AfD, also eine Kleinstpartei. Und die FDP, das muss man auch dazu sagen, hat sie so lange in der Fraktion behalten, bis Ute Bergner dann auch noch Spitzenkandidatin für die damals noch geplante Neuwahl wurde. Dann konnte man sie nicht länger halten. Aber man wusste schon genau, dass einem viel Geld und Rechte verloren gehen. Und man war dann vom Parteistatus gezwungen, sie gehen zu lassen. Möglicherweise wäre das oder vermutlich ohne die Wahl und auch den folgenden Rücktritt von Thomas Kemmerich nicht passiert. Aber man muss das natürlich auch mal vor dem Ergebnis der Landtagswahl 2019 sehen. Es gab damals kein klares Ergebnis. AfD und Linke hatten zusammen über die Hälfte der Stimmen. Es gab keine Einigung für eine Mehrheitskoalition und durch die Wahl von Thomas Kemmerich ist das alles sozusagen die ganze verfahrene Situation, die sich ja auch in anderen Aspekten im Thüringer Landtag zeigt, erst möglich geworden.
Es ist ja heute nicht mit einem Urteil zu rechnen. Sind denn aber schon Tendenzen erkennbar, wie die höchsten Richter Thüringens im Fall der FDP entscheiden?
Unter Vorbehalt ja, würde ich sagen. Man merkt es schon an den Fragen, an den Formulierungen, an den Zuspitzungen der neuen Richter des Verfassungsgerichts. Der Vorsitzende Richter sagte, die Hälfte zu zahlen an Geld, das sei ja nicht von vornherein abwegig. Ein anderer sagte, wenn ich keine Fraktion bin, muss ich halt kleinere Brötchen backen. Oder auch so eine Formulierung wie Pech gehabt, nicht geschafft, den Laden zusammenzuhalten. Aber auch das Bedenken des Verfassungsgerichtes, egal was wir entscheiden, es wird die Spielregeln ändern. Und auch wieder das Argument, wenn wir den Gruppen mehr Rechte, mehr Geld geben, entsteht ein Anreiz, die Fraktionsdisziplin schleifen zu lassen. Das sei wiederum gegen den Willen der Thüringer Verfassung. Man sagte auch, warum muss eine Gruppe überhaupt so viel arbeiten wie eine Fraktion? Sie könnten ja auch weniger machen. Und sie haben auch nicht richtig glaubhaft dargelegt, warum das Geld so nicht ausreiche. Also es gibt natürlich noch kein Urteil heute, aber es ist zu vermuten, dass dem Urteil der Klage der FDP nicht stattgegeben wird, wenn dann in ein paar Monaten dann das Urteil gefällt wird.
Das Thüringer Verfassungsgericht verhandelt über die Rechte der FDP im Landtag. Unser Korrespondent Henry Bernhard mit Einzelheiten. Und damit endet Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.